Tagen schon ganz viel darüber nachgedacht, was die Möglichkeit ist oder was es heißt, dass Jesus sterben musste. Warum musste Jesus sterben? Und wir haben uns dieser Frage aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven schon angenähert, und zwar alles Blickwinkel, die wir im Neuen Testament finden. Und wo wir mit hineingenommen werden in das Ringen der ersten Christen, auf diese zentrale Frage eine überzeugende Antwort zu finden. Aber die Frage, warum musste Jesus sterben, ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es geht tatsächlich noch eine Ebene tiefer. Zu einer Frage, die uns vielleicht gar nicht so wirklich einfällt, weil wir die für so selbstverständlich halten. Musste Jesus wirklich sterben? Musste Jesus wirklich sterben? Was sagt ihr? Ganz spontan. Musste Jesus wirklich sterben? Wer ist für ja? Eins, zwei, drei. Wer ist für nein? Na, es ist doch relativ ausgeglichen. Ich dachte schon, wenn ihr alle ja sagt, dann setze ich mich einfach wieder hin. Genau. Nee, aber ja, es ist eine Frage. Es ist eine Frage, die wir uns aber auch tatsächlich gar nicht so oft stellen. Vielleicht auch noch nie gestellt haben. Weil aus unserer tiefsten Überzeugung und aus unserer ganzen christlichen Prägung die Antwort eigentlich nur auf das Ja hinausläuft. Musste Jesus wirklich sterben? Heute am Palmsonntag mit dem Blick auf die Karwoche, auf Ostern, steht die Frage nun im Raum. Und nicht nur, weil ich sie jetzt in den Raum gestellt habe, sondern wer von euch mit den Passionsandachten des Bundes unterwegs ist, des Passionskalenders, wird vielleicht heute Morgen schon mit dieser Frage konfrontiert worden sein. Der Tod am Kreuz, Gottes unübertrefflicher Plan B. Plan B, damit deutet sich in der Überschrift schon an, dass in diesem kurzen Andachtstext die Frage nach dem musste Jesus sterben mit Nein beantwortet wird oder vielleicht mit einem Nein, aber. Nein, eigentlich war Gottes Plan ein anderer. Aber Gott brauchte einen Plan B, weil die Menschen nicht mitgespielt haben. Ein Zitat aus dem Andachtstext: Gottes eigentliche Absicht war gescheitert. Und der Gedankenimpuls im Passionskalender, der verweist uns für diese Antwort auf ein Gleichnis Jesu, das dieser einige Tage vor seinem Tod in Jerusalem vom Tempel erzählt hat. Ich möchte heute Morgen gerne mit euch diesen Bibeltext betrachten und dem nachspüren, was das Gleichnis uns zu erfolgreichen Plänen und gescheiterten Plänen sagt. Was er uns über Gottes Pläne und menschliche Pläne verrät. Und was uns sozusagen durch diesen Schleier des Gleichnisses aus der Bildwelt gespiegelt wird. Ich lese uns das Gleichnis aus Markus 12, die Verse 1 bis 12 aus der Einheitsübersetzung. Das Gleichnis von den bösen Winzern. Jesus begann zu ihnen in Form von Gleichnissen zu reden. Er sagte, ein Mann legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kelter aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Zeit dafür gekommen war, schickte er einen Knecht zu den Winzern, um bei ihnen seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs holen zu lassen. Sie aber packten und prügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen fort. Darauf schickte er einen anderen Knecht zu ihnen. Auch ihn misshandelten und beschimpften sie. Als er einen dritten schickte, brachten sie ihn um. Ähnlich ging es vielen anderen. Die einen wurden geprügelt, die anderen umgebracht. Schließlich blieb ihm nur noch einer, sein geliebter Sohn. Ihn sandte er als Letzten zu ihnen, denn er dachte, von meinem Sohn werden sie Achtung haben. Die Winzer aber sagten zueinander, das ist der Erbe, auf, wir wollen ihn töten. Dann gehört sein Erbgut uns. Und sie packten ihn und brachten ihn um und warfen ihn aus dem Weinberg hinaus. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Winzer töten und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht das Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Und das hat der Herr vollbracht. vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Daraufhin hätten sie Jesus gern verhaften lassen, aber sie fürchteten die Menge, denn sie hatten gemerkt, dass er mit diesem Gleichnis sie meinte. Da ließen sie ihn stehen und gingen weg. Wir werden am Anfang des Gleichnisses mit hineingenommen in eine eigentlich ganz schöne Bildwelt. Das ist schön, wenn man in Landschaft guckt. So ungefähr ist die Perspektive, die in dem ersten Vers gezeichnet wird. Da ist ein Landbesitzer und er fängt an, einen Weinberg anzulegen. Aber nicht einfach nur, indem er ein paar Weinstöcke in die Erde setzt. Er fängt an, ihn zu befrieden. Er zäunt ihn ein und gibt ihm einen Schutzraum. Als nächstes kommt die Weinkelter, damit die Weinernte direkt vor Ort verarbeitet werden kann. Und drittens baute er einen Turm. Ein Gebäude, das zur Zeit Jesu gerade auf freien landwirtschaftlichen Flächen so eine Art Multifunktionsgebäude war. Es war natürlich ein Aussichtsturm, um schnell auf Feinde reagieren zu können, die auf dem Weg waren, Überfälle zu tun. Es war aber auch gleichzeitig ein Lagerhaus. Und natürlich war es auch das Wohnhaus für die, die auf dem Weinberg arbeiteten. Der Weinbergbesitzer hat also einen relativ großen Aufwand betrieben, einen Weinberg anzulegen, der umfassend vorbereitet ist für die Bewirtschaftung. Und diesen Weinberg verpachtet er nun. Er legt die Verantwortung für den Weinberg in die Hände fremder Menschen und trifft mit ihnen eine Vereinbarung. Nämlich die Vereinbarung, dass sie für die Nutzung und die Bewirtschaftung des Weinbergs einen Teil des Ertrages abführen. Und dann geht er ins Ausland und überlässt den Weinberg den Pächtern. Als die Zeit dann gekommen war, das heißt, als der Weinberg das erste Mal richtig in Frucht stand, da schickt der Weinbergbesitzer einen Boten, der wie vereinbart die Pacht abholen und dem Weinbergbesitzer überbringen soll. Aber die Pächter entscheiden sich, diese ursprüngliche Vereinbarung zu ignorieren. Als der Bote kommt, packen und prügeln sie ihn und jagen ihn mit leeren Händen fort und senden damit eine ganz klare Botschaft. Bei uns gibt's doch nichts zu holen. Die Pächter waren nicht willig, von ihrem Ernteertrag abzugeben. Und sie entschieden sich damit, etwas ganz Grundsätzliches zu ignorieren, nämlich, dass der Weinberg nicht ihnen gehört. Und dass sie den Ertrag nur einfahren konnten, weil der Besitzer zuvor ihnen ein umfassend eingerichtetes Weingut überlassen hat. Was wir dann lesen können, ist in den nächsten Versen Beharrlichkeit auf beiden Seiten. Beim Weinbergbesitzer und bei den Pächtern. Beharrlichkeit auf beiden Seiten, aber in ganz unterschiedlicher Form. Obwohl die erste Botensendung ohne Erfolg war, schickt der Weinbergbesitzer einen zweiten Boten. Er bleibt beharrlich und vor allem geduldig und gibt den Pächtern eine neue Chance, ihren Teil der Vereinbarung einzuhalten. Aber auch die Pächter bleiben beharrlich. Beharrlich in ihrer Weigerung. Und gleichzeitig werden sie aggressiver und stärker in ihrer Ablehnung. Der zweite Knecht wird misshandelt und beschimpft. Und dann kommt ein dritter Knecht. Und dieser findet den Tod durch die Hand der Pächter. Ein Mord dafür, um dem Weinbergbesitzer eine zustehende Pacht nicht zahlen zu müssen. Was eigentlich schon klingt wie der brutale Höhepunkt in dieser Geschichte oder vielmehr der tiefste Abgrund, wird nochmal gesteigert. Nämlich durch die Vielzahl an Boten, die entweder misshandelt oder umgebracht werden. Das Muster Geduld trifft auf Gewalt, zieht sich durch das Gleichnis. Und am Ende bleibt noch einer, nämlich der geliebte Sohn des Weinbergbesitzers, den er dann zu den Pächtern schickt. Auf der einen Seite schließt die Sendung des Sohnes nahtlos an alle vorhergehenden Sendungen an. Denn der Weinbergbesitzer schickt ihn mit der gleichen Aufgabe wie alle anderen Boten zuvor. Es geht darum, die Pächter daran zu erinnern, wem der Weinberg gehört, die Pacht zu erhalten und dem Besitzer zu bringen. Und trotzdem ist diese Sendung in doppelter Weise besonders. Es ist erstens nämlich der Sohn. Und das verleiht ihm auch in antiker Vorstellung eine besondere Vollmacht, gegenüber den Pächtern. Auf eine nochmal viel schärfere und bessere Weise könnte er das Recht, das der Weinbergbesitzer hat, gegenüber den Pächtern durchsetzen. Und die Hoffnung des Besitzers ist, dass die Pächter vor diesem Sohn nun Achtung haben würden. Und das zweite Besondere ist, er ist der Letzte. Er ist der Letzte, den der Besitzer schicken kann, bevor er selbst kommen muss. Die Pächter aber wittern ihre Chance. Wenn sie den Sohn des Weinbergbesitzers umbrächten, würden sie den Erben töten. Und wenn sie den Erben töten, das ist ihre Logik, dann würden sie ja an das Erbe, also an den Weinberg kommen. Und sie würden endgültig frei sein von den Auflagen des Besitzers. Und so setzten die Pächter ihren mörderischen Plan um. Als der Sohn ankommt, packen sie ihn, töten ihn und schmeißen ihn aus dem Weinberg heraus. Und hier an der Stelle unterbricht Jesus kurz für einen Moment seine Erzählung und stellt die Frage, was wird nun der Weinbergbesitzer tun? Was wird er tun? Bis hierhin hat er Mal um Mal, Bote um Bote geschickt, um in Beharrlichkeit und wirklich in Geduld seinen Anteil am Ertrag des Weinberges in Empfang zu nehmen. Er hat erlebt, wie die Pächter mit jedem seiner Gesandten umgegangen sind. Aber er hat sich tatsächlich nicht abbringen lassen. Er hat darauf verzichtet, andere Maßnahmen zu ergreifen. Er hat darauf verzichtet, seinen Anspruch durchzusetzen. Bis zuletzt hat er an seinem Plan festgehalten. Das haben auch die Pächter. Mal um Mal, Bote um Bote wurden verjagt, gefoltert und getötet. Den Weinberg haben sie gerne angenommen vom Besitzer, aber danach wollten sie nie wieder etwas von ihm wissen. Und die Frage steht im Raum. Welcher Plan ist gescheitert? Welcher Plan war erfolgreich? Und jetzt fährt Jesus fort. Nun wird der Besitzer kommen, die bisherigen Pächter töten und den Weinberg anderen geben. Wenn wir also auf die Pächter schauen, dann zeigt sich, lange schienen sie erfolgreich zu sein mit ihrem Plan. Zunächst den vereinbarten Anteil an der Ernte einzubehalten und dann aber auch den Weinberg ganz in ihren Besitz zu bringen. Aber ihre Gier, ihre Aggression, ihre Morde bezahlen sie am Ende selbst mit ihrem Leben. Am Ende bleibt ihnen nichts mehr, nicht mal ihr Leben. Und der Weinbergbesitzer, was wollte er? Was war sein Plan? Er wollte, dass andere für ihn seinen Weinberg bewirtschaften, dass sie gut davon leben können. Aber dass sie nicht vergessen, wem der Weinberg wirklich gehört. Dass sie einen Teil des Ertrages aus Respekt und Dankbarkeit abgeben. Und darauf musste der Weinbergbesitzer lange warten. Aber am Ende gibt er den Weinberg anderen Pächtern und sein Plan geht auf. An dieser Stelle gehen wir einmal bewusst aus der Bildwelt des Gleichnisses heraus. Wir haben anfangs ja schon ganz kurz gehört und wahrgenommen, wo Jesus dieses Gleichnis erzählt. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs in Jerusalem, beziehungsweise er ist dort angekommen. Und seit 3 Tagen gehen sie jeden Morgen von Bethanien nach Jerusalem und Jesus lehrt im Tempel. An diesem Morgen gab es da, oder das ist gerade der Hintergrund, gibt es eine Begegnung zwischen dem Tempelkollegium, das heißt zwischen dem Hohepriester, den Schriftgelehrten und den Ältesten und Jesus. Und sie fragen ihn nach seiner Vollmacht. Das geht so ein bisschen hin und her. Jesus stellt eine Gegenfrage. Das Tempelkollegium will nicht antworten, weil sie die Lunte oder den Braten riechen, dass es eine Fangfrage ist. Und weil sie nicht antworten wollen, sagt auch Jesus, ich antworte euch nicht direkt, sondern mit einem Gleichnis. Und dieses Gleichnis erzählt er dann. Und in Vers 12 wird deutlich, dass das Tempelkollegium sehr genau verstanden hat, worauf Jesus anspielt mit diesem Gleichnis. Die Bildmotive, die uns hier begegnen, sind ihnen gut bekannt. Vom Propheten Jesaja zum Beispiel, der schon Gott als Weinbergbesitzer dargestellt hat. Oder der Weinberg als Israel und seine Heilsverheißungen. Das Wort des Knecht oder Bote, das findet sich ganz oft bei den alttestamentlichen Propheten als Selbstbezeichnung oder als Anrede Gottes für die Propheten. Und der Hohepriester und seine Konsorten, die erkennen die Anspielung, dass wohl auf sie die Rolle der bösen Pächter zufällt. Unsere Ausgangsfrage war, mit der wir uns das dem Gleichnis genähert haben, war, ob Jesus wirklich sterben musste. Das ist nicht die eigentliche Fragestellung, mit der Jesus das Gleichnis erzählt. Vielmehr geht es hier um seine Vollmacht. Aber trotzdem bringt uns das Gleichnis auf die Spur, dass es auch auf diese Frage kein einfaches Ja oder Nein gibt. Denn die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, aus welchem Blickwinkel wir die Frage stellen. Am deutlichsten und klarsten ist die Antwort auf diese Frage aus dem Blickwinkel der Pächter. Wie alle Boten zuvor erinnert der geliebte Sohn daran, dass der Weinberg nicht ihr Besitz ist. Er erinnert sie daran, dass sie nicht völlig frei sind im Tun und Lassen. Da ist noch der Weinbergbesitzer, dem sie Rechenschaft, Dank und einen Anteil am Ertrag des Weinberges schulden. Die Pächter aber fühlen sich eingeengt dadurch, eingeengt durch ihre Rechenschaftspflicht und ihre Abhängigkeit. Sie wollen viel lieber frei sein. Und dieser Wunsch nach Unabhängigkeit setzt in ihnen so viel Bosheit frei, dass sie jeglichen Hinweis auf ihre Abhängigkeit aufs Brutalste unterdrücken und die Boten töten. Für sie muss auch der Sohn, der Erbe des Weinbergs, sterben. Denn so ihre Logik, so ihr Plan, wenn das geschieht, dann haben sie endlich Ruhe und Freiheit vor dem Weinbergbesitzer. Denn mit dem Tod des Erben würde ihnen das Erbe zufallen. Der zweite Blickwinkel, aus dem die Frage, ob Jesus sterben musste, zu beantworten wäre oder beantworten ist, ist die des Sohnes, die des letzten Boten, die aus der Perspektive Jesu. Und hier müssen wir feststellen, dass das Gleichnis sich entzieht, auf diese Frage eine Antwort zu geben. Denn das Gleichnis, das schweigt über das Denken und das Fühlen der Knechte. Es schweigt auch über das Denken und das Fühlen des geliebten Sohnes. Eine Antwort finden wir aber in den Rahmenbedingungen dieses Gleichnisses. Dass Jesus dieses Gleichnis nach seiner Ankunft in Jerusalem, dem Tempelkollegium, erzählt, das zeigt, er rechnet fest mit seinem Tod, den sie veranlassen werden. Und das Bewusstsein Jesu dafür, dass seine Sendung zu seinem Tod führen wird, das kommt noch mehrfach in vielen anderen Aussagen Jesu zum Ausdruck, in seinen Leidensankündigungen zum Beispiel, oder als er mit den Jüngern beim letzten Mahl zusammensitzt. Und er zeigt das Sendungsbewusstsein, das nicht nur sein Wirken in Wort und Tat, sondern auch sein Sterben eine Funktion für die Ausbreitung und die Vollendung des Reiches Gottes hat. Markus 10, 45, der Menschensohn ist gekommen, um sich als Lösegeld zu geben für viele. Das haben wir vor 3 Wochen schon einmal bedacht, den Text, als es um die Frage ging, die Deutung des Todes Jesu als ein Lösegeld. Und der dritte Blickwinkel auf die Frage, ob Jesus sterben musste, ist die Perspektive Gottes. Und hier an dieser Stelle vor allem bricht die Frage vom Anfang der Predigt noch einmal voll durch. Musste Jesus wirklich sterben? War das Gottes Plan A? 2 Aspekte, die im Gleichnis zu finden sind, die im Gleichnis erzählt werden, die lassen uns eine Antwort auf die Frage erahnen. Erstens, der Weinbergbesitzer schickt seinen geliebten Sohn in der ausdrücklichen Hoffnung, dass die Pächter auf ihn hören werden. Und was hier ganz konkret für den geliebten Sohn gesagt wird, das wird auch für alle vorhergehenden Knechte gegolten haben. Der Besitzer schickt sie in der Hoffnung auf ein positives Einlenken der Pächter, die aber in ihrem Denken und Handeln frei sind. Die frei sind, sich an die Abmachung mit dem Besitzer zu halten und sich ihr zu fügen oder sich gegen ihn zu stellen. Und zweitens, das Verhalten der Pächter wird ganz eindeutig als schuldhaft beschrieben. Und für diese Schuld bezahlen sie am Ende des Gleichnisses mit ihrem Leben. Schuld gegenüber Gott, aber entsteht dort, wo der Mensch gegen den Willen Gottes denkt und handelt. Schuld gegenüber Gott entsteht dort, wo der Mensch gegen den Willen Gottes denkt und handelt. Und weil die Menschen sich schuldig gemacht haben mit dem Tod des geliebten Sohnes, kann dieser Tod nicht der Plan und der ursprüngliche Wille Gottes gewesen sein. Denn wenn sie damit den Willen Gottes, seinen Plan erfüllt hätten, hätten sie sich nicht wirklich schuldig gemacht. Und trotzdem, am Ende geht Gottes Plan für seine Welt auf. Das ist das Ende des Gleichnisses vom Winzer oder von den bösen Pächtern. In dieser Hinsicht brauchte Gott keinen Plan B. Am Ende des Gleichnisses kommt Gottes Plan, den Weinberg an treue Pächter zu geben, zu vergeben zum Ziel. Am Ende im wahrsten Sinne des Wortes sind auch die bösen Pächter durch das Gericht Gottes. Und hier wird klar, nicht Gott braucht einen Plan B, aber die bösen Pächter brauchen ganz dringend einen Plan B. Nicht Gott braucht einen Plan B, aber wir Menschen brauchen ihn. Das, was Jesus damals dem Tempelkollegium durch das Gleichnis gespiegelt hat, das war in der damaligen Situation natürlich zuerst an die Obersten des jüdischen Volkes gerichtet, die es sich schon eingerichtet hatten gegenüber dem Volk und denen das, was Jesus als der geliebte Sohn von Gott verkündigte, nicht in ihr Konzept passte. Aber das, was Jesus mit den bösen Weinbergpächtern im Gleichnis skizziert, ist nicht nur ein Spiegel für die jüdische Tempelelite seiner Zeit. Es ist ein Spiegel für alle Menschen. Es ist ein Spiegel auch für uns. Es deckt die Gewaltbereitschaft in uns Menschen auf. Und es zeigt ein gefährliches Ungleichgewicht. Es hat sich nämlich offensichtlich in menschliches Verhalten und unser menschliches Wesen eingebrannt, dass wir mit Druck und Gewalt viel mehr erreichen können als mit Sanftmut. Und wenn wir uns umschauen in unserer Welt, wenn wir hinschauen auf die kriegerischen Konflikte in Syrien, aber auch im Jemen, in der Ukraine, wenn wir hinschauen auf die weltpolitischen Machtspiele und deren große Akteure wie die USA, Russland, China, wenn wir hinschauen auf die humanitären Verteilungskatastrophen in Somalia oder Äthiopien, wenn wir hinschauen auf unsere Wirtschaftssysteme, überall in dem, was wir als Menschen erschaffen haben, können wir dieses Ungleichgewicht wiederentdecken. Anscheinend haben wir als Menschen verinnerlicht, dass wir mit Druck und Gewalt, ja sogar mit Zerstörung, viel effektiver vorankommen als mit konstruktivem Verhalten. Und wahrscheinlich rührt daher auch die menschliche Neigung zur Gewalt. In jedem Menschen, in jedem von uns, lebt ein Stück dieser Ursünde. Der schnelle Erfolg im Bösen ist uns lieber als die Erfolgsschwäche im Guten. Und das alles, das findet seinen Höhepunkt darin, dass der Mensch das Höchste zerstören wollte und zerstört hat, was er konnte. Gottes Boten, seinen geliebten Sohn selbst. Denn in seinen Worten und Taten hat er die Menschheit immer wieder mit ihrer größten Schwäche konfrontiert. Und das schließt jeden von uns persönlich mit ein. Wir können letztlich unser eigenes Leben zerstören. Aber wir können es uns nicht selbst geben. Wenn wir auf unser Land blicken oder auch auf andere Länder, wir sind schnell dabei, Länder zu zerstören. Aber wenn wir unsere eigene Geschichte angucken, oder auch die jüngere Geschichte, wir können sie nur schwer wieder aufbauen. Wir können Beziehungen in die Brüche gehen lassen, aber sie einfach auf Befehl hin wieder neu zu erschaffen, das können wir nicht. Zum Glück oder vielmehr Gott sei Dank, endet das Gleichnis Jesu nicht an dieser empfindlichen Stelle, wo sich Gottes Plan A erfüllt und der Mensch mit seinen Plänen endgültig scheitert. Für uns Menschen endet es nicht damit, dass unsere Pläne und Taten in einem großen Desaster enden und uns letztlich unser Leben kosten. Auf das Gleichnis, das in schonungsloser und in ganz offener Weise den Widerstreit des Menschen mit Gott schildert und spiegelt und das keinen Zweifel daran lässt, wer diesen Kampf gewinnt, auf dieses Gleichnis folgt ein Hoffnungswort für die Menschen. Es folgt ein Hoffnungswort für die Menschen, die so dringend einen Plan B benötigen. Mit einem Schriftwort aus Psalm 118 ergänzt Jesus: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr vollbracht. Vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Das Gerichtswort ist nicht das letzte Wort, das gesprochen wird. Das Bild vom Bau ergänzt und korrigiert das Bild vom Weinberg. Das Gleichnis endet mit der Drohung und Feststellung: Der Besitzer wird den Weinberg anderen geben. Das Bildwort vom Bau aber droht den Bauleuten nicht, dass sie gegen andere ausgetauscht werden. Sie dürfen wohl weiterbauen, obwohl sie den Stein verworfen haben, weil Gott eingreift und ihr Fehlurteil in fundamentaler Weise korrigiert. Vielleicht lässt sich der Zusammenhang von dem Gleichnis von den Winzern und dem Bild der Bauleute so zusammendenken. Böse Winzer können zu guten Bauleuten werden, aber nur, wenn man ihre Bosheit scheitern lässt, sie offenlegt und aus dem Scheitern Konsequenzen zieht. Der Tod Jesu am Kreuz ist nicht das Scheitern Gottes. Es ist der Höhepunkt des Scheiterns in der Menschheitsgeschichte. Und es ist der Punkt, an dem Gott endgültig die Konsequenz aus dem Scheitern des Menschen zieht. Es ist der Moment, an dem Gott aus dem Scheitern der Menschen einen Sieg macht und ihnen einen Plan B schenkt. Amen.